Das war der Song Wade in the Water, gesungen von Effusion a Cappella. Passend zum Thema der heutigen Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchens, in dem es um Romane zur Sklaverei geht. Denn das Stück gehört zum Songinventar der sogenannten Underground Railroad. Sieglinde hat uns vorher den danach benannten Roman von Colson Whitehead vorgestellt. Mit diesen Songs der Underground Railroad haben sich Sklaven clandestin untereinander verständigt, um ihre Flucht zu organisieren. So machte Wade in the Water die Flüchtenden darauf aufmerksam, vor allem im Wasser, zum Beispiel in Bächen zu laufen, damit die Suchhunde der Sklaveneinfänger ihre Spur verloren. Doch nicht nur um das Thema Flucht ging es in den besprochenen Büchern. Der Roman von Willa Cather mit dem Titel Saphira und das Sklavenmädchen, Tina hat ihn uns vorgestellt, liefert ein eindrückliches Porträt der Südstaaten am Vorabend des Bürgerkriegs, symbolisiert durch eine Frau, die eisern am sozialen Gefüge des Südens festhält. Eine ganz andere Perspektive wählte Edward P. Jones in seinem Roman Die bekannte Welt. Er erzählt die Geschichte des Sklaven Henry Townsend, der von seinen Eltern freigekauft wird und selber zum Plantagen- und Sklavenbesitzer aufsteigt. Drei ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema Sklaverei, unterschiedliche Auseinandersetzungen und Schwerpunkte. Worüber ich mit euch zuerst gerne sprechen würde: Wie konnte dieses unmenschliche System der Sklaverei überhaupt funktionieren? Mit welchen Mitteln wurde die Herrschaft durchgesetzt? Was erfährt man darüber in den von euch gelesenen Romanen?
Also erstens hatten die Weißen die Waffen und die Schwarzen nicht. In meinem Roman gibt es so eine Stelle: Zum ersten Mal sah sie einen Schwarzen mit einer Waffe in der Hand. Die Cora, ihren Befreier, an einem Punkt. Dann wurden die Familien getrennt. Man trennte die Kinder von den Eltern. Die waren eigentlich immer von Leuten umgeben, zu denen sie zunächst keinen emotionalen Bezug hatten. Dann die Prügelstrafen, die schweren Androhungen von Verstümmelung, von Tötung. In der Küche meiner Farm arbeiten zwei Frauen, die sind so still, weil ihnen die Zunge herausgeschnitten wurde. Solche Dinge schüchtern Männchen ein und machen sie Kirr oder Kusch oder wie nennt man das? Also machen sie klein. Mhm.
Ja. Ja, viele dieser Sachen, die du jetzt gesagt hast, dieser brutalen Zustände, die kommen bei Edward P. Jones, Die bekannte Welt, auch vor. Aber ich finde, die Stärke des Romans liegt tatsächlich im Facettenreichtum der Herrschaftsmechanismen, die eben von subtil bis brutal gehen und von wirklich Herrschaft zu auch internalisierter Macht. Also neben diesen ganz brutalen Dingen haben mich eigentlich zwei Sachen besonders nachdenklich gemacht. Das eine ist, da geht es um Demütigung. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo dieser Sklave Moses, den ich schon mehrfach zitiert habe, und seine Frau zum ersten Mal auftauchen und die werden verkauft und die müssen sich dann da nackt ausziehen und werden auch getrennt, und während sie da nackt stehen und begutachtet werden, wird immer drauf geguckt, dass bloß keine weiße Frau irgendwo außen am Fenster vorbeikommt, weil das könnte sie ja beleidigen. Ja? Und in dieser ganzen liegt so eine Entmenschlichung und Demütigung, die, glaube ich, ganz viel zu dieser Möglichkeit, das System aufrechtzuerhalten, beigetragen hat. Ja. Also es vergewissert die Weißen immer wieder, dass das nicht wirklich Menschen sind. Mhm. Und es vergewissert auch den Schwarzen selbst. Das hat auch Auswirkungen auf die Schwarzen selbst. Ja, weil da musst du schon unglaublich gefestigt sein, um damit das nicht auf dich wirkt.
Also auf das innere Erleben sozusagen, dieses Gefühl jemandem zu geben, du bist absolut nichts wert.
Und absolut
daraus
nicht.
Kann auch kein Selbstbewusstsein entstehen, sich aufzulehnen zum Beispiel gegen System.
Und die zweite Sache, die ich auch total interessant fand, war, man darf dieses Bedürfnis nicht unterschätzen, dass jeder jemand braucht, der noch unter einem steht und da auch noch tritt. Ja? Und bei Edward P. Jones kommt es in Form dieser weißen, landlosen Unterschicht, die gar nicht groß ist, aber es gibt so einige, die sind da fast alle Sklavenjäger, weil es gibt ja keine Jobs, die Feldarbeit wird ja von den Sklaven gemacht. Ja? Und deren Bedürfnis noch nach unten zu treten, das ist so verdammt groß, dass man voll auf sie zählen kann, obwohl sie fast nichts verdienen. Und das festigt diese Macht auch enorm.
Bei Willa Cather, Saphira und das Sklavenmädchen, kommt jetzt weniger diese ganz explizite, brutale Gewalt vor, wie bei Colson Whitehead, weiß ich es auch. Also, dass Leute ausgepeitscht werden, dass sie verstümmelt werden. Sowas kommt da überhaupt nicht vor. Das ist eher so eine Art sanfte Herrschaft, die da ausgeübt wird. Also es sind vor allem auch nicht so viele. Also es ist nicht so eine riesige Farm. Das wird ja bei dem einen Zitat auch klar. Das ist eher so ein kleiner Haushalt. Und die Sklavinnen und Sklaven sind der Herrin und ihrem Herrn eher auch auf eine Art verbunden. Also es ist natürlich subtil und es ist auf keinen Fall gleichberechtigt. Es ist völlig klar, dass die Sklaven im Besitz der Familie sind. Die können im Prinzip machen mit denen, was sie wollen. Sie können sie im Prinzip auch verkaufen. Aber es beruht trotzdem auf so einer Art, wie soll ich sagen, es ist... Die Sklavinnen und Sklaven fühlen sich auf eine Art dort geborgen und versorgt. Die haben eine sehr große Angst vor der Welt draußen. Also so wird es zumindest im Roman geschildert. Sie haben die Nancy, als es zu diesen Fluchtplänen kommt, hat unheimlich Angst, in ein fremdes Land zu gehen, unter fremden Menschen zu sein. Das ist schon auch wie eine Familie. Es ist eine Altersvorsorge. Also die bleiben auch dort wohnen, in ihren Hütten, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Von daher ist es schon ein ganz anderes System, natürlich erstmal viel menschenfreundlicher und humaner, aber es beruht natürlich trotzdem auf dem Prinzip des Besitzes. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, gegen irgendwas zu protestieren oder sich zu wehren. Oder man kann einfach nur darauf hoffen, dass die Familie sie schon gut behandeln wird, aber sie haben keinerlei Rechte.
Ja, aber was die Birgit eben von dem Machtbedürfnis gesagt hat, dazu gehört auch, dass sowohl weiße als auch schwarze entlaufene Sklaven denunzieren, wenn sie sie erkennen. Es gibt ja überall Steckbriefe, die sind auch zum Teil hier abgedruckt in Underground Railroad. Und dass sogar Schwarze ihre Brüder oder Volkszugehörige oder wie man es nennen will, die denunzieren. Also so aus dem Gefühl der Überlegenheit. Und dann ist mir noch was eingefallen.
Entschuldigung, gerade eine Nachfrage. Ja. Waren das dann freie Schwarze, die das gemacht haben?
Ja.
Freie Schwarze.
Ja. Freie Schwarze, freigekaufte oder sich freigekauft habende Schwarze. Und dann ist von einem freien Schwarzen die Rede, als er freigekauft wurde, musste er erst mal lernen, wie ein Freier zu gehen. Das heißt, dass die Demütigung und die Unfreiheit sich auf den ganzen Habitus des Menschen ausgewirkt hat, sodass er erkennbar war als Entlaufener und Unfreier. Und sowas erhält das System, also dass sie wieder eingefangen werden, erkannt und wieder eingefangen werden, ja auch aufrecht.
Ich glaube, was auch in allen drei Büchern vorkommt, ist, dass es gezielt die Sklavinnen und Sklaven in Unbildung gehalten wurden. Also es war verboten, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Das festigt auch sehr stark das System, weil wenn du gar nichts weißt und von nichts wirklich eine Ahnung hast, dann ist Flucht viel schwieriger zu bewerkstelligen.
Einen Aspekt möchte ich noch mal genauer hervorheben, den du erwähnt hast vorher, Sieglinde, und zwar, dass die Familien auch, dass die Familien getrennt wurden. Also das heißt auch, so konnte ja auch in keiner Weise eine Solidarität untereinander entstehen.
Ja. Das ist ja bei der Willa Cather auch so, wobei das jetzt nicht, glaube ich, nicht so zur Niederschlagung eines Protestes gedacht war, sondern die Herrin wollte einfach eine Sklavin loswerden. Ja. Und das wäre im Prinzip, wenn ihr Ehemann sich jetzt nicht für die Sklavin ausgesprochen hätte, auch überhaupt kein Problem gewesen, sie zu verkaufen.
Sie waren also Ware.
Genau. Ja.
Tina, du hast als Herrschaftsmechanismus diesen Paternalismus beschrieben, der sozusagen eine große Loyalität herstellt, jetzt in dem Fall von der Saphira mit ihren Angestellten bzw. Haussklaven. Das Verhältnis wurde ja nicht durchbrochen und trotzdem wurde sie, glaube ich, schon anerkannt auch von den Leuten, die sie umgeben haben. Und sie erscheint irgendwie als eine treusorgende Frau, so wie du das dargestellt hast, aber greift dann auch zu einem sehr drastischen Mittel. Als es quasi als es um sie selber ging, als sie sich bedroht fühlt.
Ja, sie fühlt sich ja bedroht, weil sie sich einbildet, was jetzt im Roman auch, stimmt wohl nicht, aber sie bildet sich ein, ihr Mann hätte eine Affäre mit einer jungen Sklavin, mit der Nancy. Ihr Mann ist ja die meiste Zeit da in der Mühle beschäftigt. Dann hört quasi die milde Herrschaft auf. Also da ist es bei ihr dann... Da ist mit ihr dann nicht zu spaßen und dann greift sie zu dem Mittel, sie bestellt quasi den Neffen ihres Mannes zu ihr, der dafür bekannt ist, dass er Frauen belästigt und fädelt es eben so ein, dass er da übergriffig werden soll und dass das dann einen Grund schaffen soll, die Nancy rauszuschmeißen. Also ist schon sehr perfide durchdacht. Also sie scheitert da zwar mit, aber es ist schon so eine unglaubliche Machtdemonstration. Auch.
Man muss vielleicht insgesamt sagen, dass es offenbar wohl so war, dass sexuelle Gewalt gegen Sklavinnen gang und gäbe war.
Mhm. Ja. Ja, stand auch nicht unter Strafe, also Vergewaltigung von Sklavinnen stand nicht unter Strafe.
Gut, ich würde dann gern zum nächsten Themenkomplex kommen. Und zwar möchte ich dazu kurz was von dem amerikanischen Schriftsteller James Baldwin zitieren. Und zwar, der hat in seinem Essay The Price of the Ticket geschrieben, dass der Weiße um die Schwarzen misshandeln, unterdrücken, ausbeuten, aussperren, einschließen und ermorden zu können, zunächst so ein Weißer werden musste. Eine Maske, verbunden mit einem Zwang nach innen und nach außen gegen die anderen. Und dieses Erzwungene an diesem unmenschlichen Zustand darf er nicht sehen, also er darf es selber nicht sehen. Den Herrenmenschen dürfen nie sehen, dass das, was sie zu sein glauben, gar nicht sein müsste, aber von ihnen trotzdem alternativlos gelebt wird. Was mich interessieren würde, ob es denn in euren Romanen auch Situationen gibt, in denen diese Sicht, also die anderen als minderwertig, als nicht gleichwertig zu sehen, aufgeweicht wird. Oder anders ausgedrückt, gibt es auch Brüche in dieser rassistischen Ideologie der weißen Sklavenhalter oder auch der schwarzen Sklavenhalter?
Ja, in gewisser Weise gibt es das bei mir schon. Und zwar dieser Sklavenfänger Ridgway, der hat im Laufe der Zeit doch so viel Respekt vor dieser Cora, die ja auch eine respekteinflößende Person war, dass er sie auf dem Heimtransport zum Beispiel zwar immer noch irgendwie, ich glaube, an den Füßen gefesselt, aber an den Händen nicht mehr ausführt in ein Restaurant. Er muss sie dann auch zur Toilette begleiten, weil er sie ja nicht aus den Augen lassen darf. Und er möchte ihr auch was entlocken, irgendwelche Informationen, aber er behandelt sie auch im Gespräch fast, könnte man denken, auf Augenhöhe.
Mhm. Ja. Also bei Edward P. Jones, das spielt ja so am Vorabend des Bürgerkriegs, da hat mich eigentlich erstaunt, wie sehr bewusst viele in dem Roman sich doch dieses Unrecht sind. Mhm. Ja, also dass es schon richtig bis in die Gedanken vordringt aus dem Unbewusstsein, teilweise in Form von Angst. Was machen die Sklaven mit mir, wenn jetzt es zu einem Umsturz kommt oder so? Und teilweise aber auch einfach in einem Unbehagen. Es gibt viele Brüche in diesem Roman und das finde ich auch das Tolle. Das macht wirklich den Roman reicher, ja, das macht ihn wirklich nicht platt. Ganz besonders hat mich eine Geschichte interessiert, und zwar diese Sheriff und seine Frau. Das sind ja eigentlich Sklavengegner und Gegnerinnen. Und die bekommen ein Sklavenkind geschenkt und sind dann schockiert eigentlich und beschließen, das sozusagen an Tochter statt großzuziehen und nicht als Sklavin ein Mädchen. Aber es klappt nicht so ganz, ja. Und das ist total subtil beschrieben. Eigentlich versuchen sie das, sie wie eine Tochter zu behandeln, aber sie wissen gar nicht so genau, wie das dann letztendlich doch gehen wird. Irgendwie ist sie dann doch so eine Mischung zwischen Tochter und Dienerin, ja, nimmt eine Rolle ein, die eine Tochter dieser relativ wohlhabenden Familie oder sehr wohlhabenden Familie niemals einnehmen würde. Und es, da gibt es immer wieder so Stellen drin, da ist sie schon irgendwie Tochter, aber es klappt nicht wirklich. Ja? Und allein in dieser Beziehung liegen schon unendlich viele Widersprüche. Mhm.
Bei Willa Cather ist es vielleicht die Figur von der Rachel, der Tochter der Saphira, die auf jeden Fall so eine moderne Figur repräsentieren soll und die schon immer wieder versucht, so ein anderes Verhältnis zu den Sklaven zu bekommen. Also so ein vielleicht freundschaftliches oder auch so ein mütterliches oder als Ratgeberin oder sowas. Und so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Sklaven ihrer Eltern umzugehen. Und sie ist ja diejenige, die dann der Nancy auch letztendlich zur Flucht verhilft, was aber dann auch wieder, wie du vielleicht sagst, Birgit, das, wo es dann auch wieder so ein bisschen kippt, dass man nicht so ganz genau weiß, will die Nancy jetzt eigentlich wirklich auch flüchten oder wird sie quasi jetzt auch von der Rachel wieder so ein bisschen vereinnahmt und ohne, dass es eigentlich so ganz klar ist, wessen Wille da jetzt eigentlich das ist mit der Flucht. Will Rachel jetzt einfach nur so auf Teufel komm raus was Gutes tun, weil Nancy tatsächlich auf halbem Weg irgendwann mal auch eigentlich lieber wieder umkehren wollte. Mhm. Also so ganz gleichberechtigt ist das auch nicht. Und gerade noch einen Moment, was mir noch einfällt, ist, dass Henry Colbert, der ist ein sehr gläubiger Mann, der sich auch wahnsinnig viele Gedanken macht zu zwischenmenschlichen Beziehungen und zu Liebe und Solidarität und sowas. Und da kommt eben einmal eine Szene drin vor, wo er über der Bibel grübelt und feststellt, dass es eigentlich in der Bibel kein Zitat gibt, wo wirklich explizit drinsteht, dass man das nicht darf, Sklaven zu halten. Mhm. Also, und das macht ihm, ich glaube, er hätte gerne ein anderes Verhältnis zu seinen, er sieht es wahrscheinlich eher als Angestellte, aber es irgendwie kann er sich da nicht so richtig, er findet keine theoretische Basis dafür.
Und bei mir ist es ja ganz ähnlich bei den weißen Fluchthelfern. Die würden ja nicht ihr Leben einsetzen für die Underground Railroad zur Befreiung der Sklaven, wenn sie nicht davon überzeugt wären, dass die Sklaverei Unrecht ist. Und die kommen zum Teil auch aus so Missionarstöchterkreisen oder die Ethel zum Beispiel. Und dieses eine Ehepaar, das die Cora monatelang auf dem Spitzboden verbirgt, wird dann nach der Entdeckung von Cora bei der Hausdurchsuchung aufgeknüpft. Mhm. Also sie wissen, dass sie ihr Leben einsetzen für etwas, was sie als Recht empfinden.
Wobei ich glaube, dieses verinnerlichte Herrentum, das der Baldwin da beschreibt in deinem Zitat, das du vorgelesen hast, ist nicht der komplette Widerspruch dagegen, das als Unrecht zu sehen. Ich glaube, du kannst trotzdem, wie vielleicht hier bei meinem Sheriff in die bekannte Welt, ja, du kannst irgendwie das als Unrecht sehen und hast trotzdem ganz viel in dir von diesem Herrenmenschen auf eine unbewusste Art.
Aber was passiert denn dann zum Beispiel, wenn sich ein Sklavenhalter in eine Sklavin zum Beispiel verliebt? Solche Fälle gab es ja oft und gibt es oft. Das musste ja ein Widerspruch sein. Thematisieren das eure Bücher auch in einer Art und Weise?
Also bei Edward P. Jones kommt es vor, dieser reiche Farmer William Robbins, der auch früher Henry und seine Eltern waren seine Sklaven früher, der verliebt sich in der Stadt, nicht in eine Sklavin, also nicht in seine eigene Sklavin sozusagen, sondern in der Stadt, kauft sie dann und ihre Familie frei, bleibt ihr das ganze Leben treu, hat mit ihr Kinder, zerreißt sich zwischen seiner anderen Familie und dieser Familie und ist trotzdem ein knallharter Sklavenhalter. Ja. Er lebt beides und ich glaube, er liebt die wirklich und er ist ein Mensch, der auch fähig ist zu Zuneigung und Liebe tatsächlich und bleibt trotzdem, kämpft er ganz aktiv dafür, dass dieses System aufrechterhalten wird.
Okay, eine sehr widersprüchliche Angelegenheit mit vielen Facetten. Ich würde noch mal zu einem weiteren Thema kommen, und zwar also zum Heute. Geben denn die Romane Hinweise auf das heutige Verhältnis zwischen Afroamerikanern und Weißen, auf rassistische Strukturen, auf bestehende soziale Ungleichheit?
Ich fange mal an, weil bei mir ist es relativ schnell erledigt. Weil, also in, das, bei Willa Cather kann man es nicht so sehen. Ich, also erstmal liegt es vielleicht daran, dass der Roman schon 1940 geschrieben ist und bis heute schon einfach eine sehr lange Zeit vergangen ist. Und es ist wahrscheinlich auch nicht ihr Anliegen. Also wie ich schon in der Besprechung gesagt habe, es ist kein Antisklaverei-Roman oder es ist kein, es soll jetzt nicht so ein aufrüttelnder Roman sein wie der von Colson Whitehead. Auf jeden Fall würde ich sagen, bei deinem Buch, Birgit, weiß ich es jetzt nicht. Und es ist bei Willa Cather absolut nicht der Fall. Es ist schon ein, wie ich sagte, so eine Rückkehr in ihre Kindheitslandschaften. Mhm. Das ist ihr einfach wahnsinnig am Herzen. Das ist durch diese schönen Naturbeschreibungen kommt es auch raus. Also von daher, würde ich sagen, nein. Also bei Willa Cather nicht.
Also bei Edward P. Jones, finde ich, gibt es ganz klare Verweise. Zum einen wurde mir irgendwie beim Lesen dieses Buchs klar, und da gibt es auch immer wieder mal so Hinweise drauf, es ist noch nicht so lange her. Ja? Das sind gerade mal 150 Jahre. Ja. Du kannst es in der eigenen Familie noch zurückverfolgen. Mhm. Und ich glaube, dadurch, und so eine Unterdrückung bleibt sehr lebendig durch viele Generationen. Das andere, was mir so klar wurde, ist, dass diese Macht der weißen Männerbünde, die hier beschrieben wird, ja, dass das so eine, die ist ökonomisch bedingt. Ja. Das ist einfach durch diese weißen Männerbünde, da geht es um Macht, und da geht es aber auch um Besitz und um Geld. Ja. Und wenn du heute siehst, Trump mit seinem Rassismus oder mit seiner Man darf Frauen in den Schritt fassen Geplapper, ja, oder Bernd Höcke mit seinem Wir müssen wieder männlich werden, das kommt uns irgendwie lächerlich vor. Ja. Aber ich glaube, und das wurde mir wirklich bei diesem Roman noch mal so klar, es ist auch eine gezielte Wahl, also die Leute, die diese Menschen wählen, für die Bewahrung dieser alten Männermacht. Und es ist eine rationale Entscheidung. Ja? Es ist eine rationale Entscheidung für diese weiße Männermacht. Ja? Und ich glaube, was hier in dem Roman halt auch so deutlich wird, es ist dann verboten, sich darin einzurichten, sich Nischen zu suchen, um da vielleicht noch ein bisschen mit zu profitieren von dieser Macht, auch als Schwarzer, auch als Frau, auch als was weiß ich, sondern es sollte eigentlich die permanente Skandalisierung dieses Zustands, wie es jetzt zum Beispiel gerade bei dieser MeToo-Kampagne auch immer wieder mal so aufblitzt. Mhm. Ne? Aber eigentlich sollte die permanente Skandalisierung dieses Zustands Pflicht sein. Ich glaube, sonst ändert sich da nichts. Mhm.
Und der Colson Whitehead, den interessieren nicht, soweit ich das dem Buch entnommen habe, den interessieren nicht so sehr die heutigen Afroamerikaner, sondern die Leute, die Sklaven in Anführungsstrichen der ganzen Welt. Also die zum Beispiel gibt es so eine Szene, in der damaligen Zeit ansiedelt, da betrachtet der Ridgway die Europäer, die Osteuropäer, die Iren, die alle kommen aus den Schiffen mit nur dem, was sie am Leibe haben und einem kleinen Köfferchen mit ihrer Habe, die vielleicht diese farbigen Sklaven eines Tages ersetzen werden. Und es, also da setzt er arme Flüchtlinge, die in reiche Länder kommen, gleich mit ausgebeuteten Sklaven. Oder er stört sich ja nicht so sehr um Anachronismen in diesem Buch. Also es gibt da auch so eine Art Euthanasie, in dem Geisteskranke, die irgendwo angesiedelt sind, plötzlich nicht mehr leben und nicht mehr da sind. Oder Geburtenkontrolle, also Zwangssterilisierungsprogramme für farbige Sklaven, damit sie nicht so überhand nehmen.
Also, du meinst, er thematisiert Unterdrückungsverhältnisse, die jetzt zwar vielleicht heute nicht mehr in Form von Sklaverei direkt jetzt sich darstellen, aber in anderen Formen.
Ja, von Ausbeutung, von auch die vielen, die freiwillig kommen und es erwartet sie ja nicht das gute Leben, das sie sich erträumt haben. Und die trotzdem, also die vieles in Kauf nehmen, um ihren Weg nach Befreiung, Erlösung, was immer, Verbesserung zu gehen zu können.
Ja. Danke. Liebe Diskutantin im Studio, liebe Hörerinnen und Hörer, es gäbe sicherlich noch viel zu diskutieren, aber die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Sieglinde, Tina und Birgit, vielen Dank für eure Beiträge und die spannende Diskussion. Könnt ihr noch mal kurz Titel und Autor eurer Bücher durchgeben?
Ja, meins war Underground Railroad von Colson Whitehead.
Schwierig auszusprechen.
Schwierig, mit diesen vielen R's. Erschienen 2017 bei Karl Hanser, übersetzt von Nikolaus Stingel. Hat 384 Seiten und kostet 24 Euro.
Ich habe das Buch von Willa Cather vorgestellt, Saphira und das Sklavenmädchen, was im englischen Original 1940 erschienen ist. Übersetzt ist es von Elisabeth Schnack, im Taschenbuch erhältlich bei BTB für 9,99 Euro.
Und Die bekannte Welt von Edward P. Jones ist 2003 im Original erschienen, übersetzt von Hans-Christian Oeser. Mittlerweile gibt es den Roman als Taschenbuch bei DTV, 448 Seiten und 10 Euro.